Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und bin zurück nach 4 Tagen in Sölden. Das war eine irre Show und diese Show will ich gern besprechen mit dem Tobias Ruf von Chiemgau24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen.
Wie hat dir der Saisonauftakt gefallen? Ich bin ziemlich begeistert aus Sölden wieder zurück nach Wien gefahren, muss ich sagen.
Ja, wir sind ja jetzt in der 6. Staffel. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir so einen coolen Auftakt gesehen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie war das alles richtig cool, richtig spektakulär und wir waren ja beide ein bisschen skeptisch und fanden es auch im Vorfeld ein bisschen too much. Aber da glaube ich, also ich kann für mich behaupten, dass ich es falsch eingeschätzt hatte, dass ich es unterschätzt hatte. Und finde es aber umso cooler, weil es für den Skisport echt ein richtig cooles Wochenende war. Mhm. 10 von 10, also wirklich ja. Richtig geil. Kann mich nicht erinnern, auch selbst so gehypt da rausgegangen zu sein und ja, diese Push-Momente, dieses Adrenalin, das schon hochkam an vielen Stellen, geil. Aber was erzähle ich? Ich meine, du bist, glaube ich, Mittwoch nach Sölden gefahren.
Ja, Lukas. Genau.
Und ich weiß noch, im letzten Jahr war natürlich diese Bratenbombe, die ja. Da geplatzt ist. Also da war natürlich auch schon mega was los, aber das war ja dann eher so ein bisschen negativ konnotiert, aber so wie ich es natürlich im privaten Chat mit dir auch schon rausgelesen habe, ich bin hyped, hat er mehrfach geschrieben.
Ja.
Dafür hoffentlich aus unserem privaten Dokument.
Du darfst leaken, ja, genau.
Der Leak. Und deswegen erzähl du doch mal. Mittwoch angekommen, gestern sehr, sehr lang nach Hause gefahren, aber ja. Hat sich, glaube ich, in Summe gelohnt. Nimm uns mal mit.
Ja, also aus journalistischer Sicht muss ich ja sagen, es sollten wirklich wertvoll, weil du dort so viele Leute treffen kannst, alle sind vor Ort, alle nehmen sich auch Zeit und lassen sich quasi drauf ein, auf diese Medientermine. Ja, so gut wie jedes Skiteam hat so eine Pressekonferenz im Vorlauf dieser Rennen in Sölden. Und da kannst du dich eigentlich bei den entsprechenden Pressesprechern auch melden, wenn du was brauchst, was Bestimmtes von irgendwelchen Läuferinnen oder Läufern. Und dann wird dir auch meistens was arrangiert. Und das war auch diesmal der Fall. Begonnen hat's mit einer absoluten Bratenshow. Gleich Donnerstag, der erste Medientermin, Donnerstagmittag, war eine Pressekonferenz von Lukas Braten am Berg oben in einem ziemlich edlen Lokal, in einem Restaurant auf über 3000 Meter. Ja, dort haben sie auch so eine James Bond Erlebniswelt und gleich daneben ist auch ein hübsches Restaurant. Und dort hat Lukas Braten eine Pressekonferenz gegeben und quasi sein Team noch mal vorgestellt. Es gab ja schon diese Vorstellung im Hangar 7 in Salzburg im Frühling, wo er quasi angekündigt hat, er wird zurückkommen, aber jetzt nochmal wirklich konkret mit allen Teammitgliedern auch, also alle, die ihn im Staff unterstützen. Der Braten hat dann alles, da ist alles vorhanden. Ja. Die haben wirklich ausreichend Mittel zur Verfügung und haben sogar einen eigenen Videografen, Fotografen angestellt, der ihn da begleiten wird die ganze Saison. Das war ziemlich beeindruckend. Und das Coole war, er hat dort gesagt, reden kann ich ganz gut, aber jetzt wird's dann echt mal an der Zeit, dass ich jetzt auch Ski fahre. Und dass er dann halt so abliefert, also dieser 4. Platz hat mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft, vor allem mit der Startnummer 41. Also dass er da ja überhaupt nicht gefährdet war, in den zweiten Lauf zu kommen. Ja, okay, das hätte man schon auch erwartet, dass dann auch so ein großer Sprung drin war. Und dass er sie auf Platz 4 vorschiebt, das war cool. Und ich weiß jetzt nicht, Tobias, wie das bei dir angekommen ist, aber dieser Tanz dann im Zielbereich, das eben, ich bin wirklich hyped, weil der halt herumscherzt, aber es ist mir nicht too much. Es kann ja schnell auch mal irgendwie ein bisschen übertrieben sein. Und das absolut Coole finde ich, er steckt die anderen an ein bisschen. Also ja, dass der McGrath mitmacht als guter Buddy von ihm, das ist ja noch irgendwie verständlich gewesen. Aber ich denke auch an einen Alex Finazzer, der ihm dann diese italienische Geste mit der Hand gezeigt hat. Ich finde, er lockt den anderen noch auch ein bisschen was raus auch sogar. Also irgendwie, der Ein Geschenk für den Skiweltcup. Ich bin wirklich begeistert, was der bewegt. Es gab auch wirklich viele Brasilien-Fahnen im Zielbereich. Sogar so viele, dass ich mal kurz gedacht habe, hätte ich nicht 100 Stück kaufen sollen und mich am Sonntag um 8 Uhr am Hauptplatz in Sölden hinstellen sollen oder bei der Busstation, wo es raufgeht. Ich glaube, die wären ganz gut weggegangen, ja. Aber da bin ich zu wenig wirtschaftlich begabt, glaube ich, dass ich dran gedacht habe. Das war cool. Also, weißt du, ein ganz, ganz kleines Sample Size, jetzt nur ein Rennen, aber ich glaube, der kommt bei den Jungen schon richtig gut an. Viel besser als alle anderen. Das kommt schon an bei den Jungen und das wird angenommen und die sind hyped. Ja, ich weiß nicht, wie es im TV auch rüberkommen ist. Erzähl du auch mal.
Da haben wir natürlich eine Chance liegen lassen, gell? Also,
Mit dem
was die Stiegelfahne ist, ja, für
Ja.
Österreich, das hätten wir mit der Brasilienflagge sein können,
Ja,
mein lieber Lukas,
stimmt.
ja.
Auf der einen
Die
Seite Après-Ski-Logo, gell? Auf
so
der anderen
schaut's aus.
Seite, ja, stimmt.
Ja, die südamerikanische Stiegelflagge, aber gut.
Ja.
Manchmal lässt man Chancen liegen im Leben.
Naja.
Ja, also ich glaube, es wird jetzt für die anderen, die müssen sich echt warm anziehen jetzt, weil der Typ ist komplett frei. Der hat so gelöst und so locker und so, das war so eine kindliche Freude, die der ausgestrahlt hat. Und zwar bin ich auch bei dir, nicht übertrieben, nicht künstlich aufgesetzt, sondern der hat einfach Spaß gehabt. Und zwar von oben bis unten. Na klar, ist ihm natürlich das sportlich auch reingelaufen. Hätte auch passieren können wie Odermatt in den Skifehler. Nach Hälfte der Strecke im ersten Durchgang draußen, dann hätte er, glaube ich, keinen Samba getanzt da unten. Also na klar spielt da die sportliche Leistung schon auch eine Rolle, aber ja, er hat ja auch nie einen Hehl draus gemacht, warum er aufgehört hat vor
Ja.
einem Jahr. Er hat gesagt, er kann sich nicht frei bewegen, er kann nicht er selbst sein, ihm ist das alles zu reguliert und zu verkrampft und zu steif und dass ihn das natürlich auch irgendwie belastet und ihn hemmt auch in der Ausübung seines Sports. Und jetzt zieht euch warm an, ihr Slalom- und Riesenslalomfahrer dieser Welt, weil wenn ein Lukas Broughton wirklich frei und befreit und im Kopf aufgeräumt sein Inneres auf die Piste ballern kann, hui, bei dem, was er kann, meine lieben Freunde, da kommt da noch was auf uns zu. Und alles andere, jetzt hat sich in meine Berichterstattung zu dem Rennen hat sich natürlich erstmal alles auf Hirscher gestürzt und fokussiert. In der Regel, ich schreibe für viele deutsche Newsportale, also was ich produziere, wird dann in über 60 Newsportalen ausgespielt,
Vor allem
alle
so
in Deutschland.
Lokalmedien, gell, ja.
Viele Lokalmedien, aber es sind auch überregionale mit dabei, aber ich habe den Fokus, es sind alles deutsche Medien, deswegen konzentriere ich mich in meiner Berichterstattung logischerweise auf die deutschen Athleten. Und das war jetzt wirklich mit das erste Mal, dass ich zu Saisonende, okay, wenn es um Gesamtweltcup geht, nehme ich andere ins Visier, aber an der Stelle habe ich wirklich diesmal alles auf Hirscher gedreht. Es ist einfach die größte Geschichte gewesen, habe aber immer noch einen Absatz zu Broughton gemacht, drei Absätze zu Hirscher. Jetzt in der Nachberichterstattung und anhand, wie sich das alles entwickelt hat am Sonntag, hat sich die Kiste bei mir umgedreht und es waren drei Absätze zu Broughton und einer zu Hirscher. Also selbst mich hat es dann in meiner Arbeit so mitgenommen und begeistert. Und wie muss es dann erst den Fans und den Leuten, die den Skisport lieben und ihn aus Fansicht im Endeffekt verfolgen, die nimmt sowas ja noch viel mehr mit als uns Journalisten. Wir sind ja von Emotionen an vielen Stellen inzwischen berufsbedingt auch abgekoppelt. Und er hat es trotzdem geschafft, auch bei mir da echt Dinge auszulösen, die ich so schon lange nicht mehr erlebt hatte, abseits von Henrik Christoffersen natürlich. Also wenn der Broughton den Christoffersen noch zum Tanzen kriegt,
Stell dir vor.
Dann ist das Ding, dann ist das Ding komplett. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen.
Ich glaube, ja, ich glaube, das Band ist zu sehr zerschnitten irgendwie, gell? Aber das ist ein guter Punkt, auch der ORF in der Berichterstattung, gell? Der zeigt ja zum Beispiel, wenn sie aussteigen aus dem ersten Durchgang, zeigen sie quasi so vielleicht die Top 10, ja? Und dann eben noch, wo liegen die Österreicher? Und jetzt hast du
Genau.
gesehen, du siehst die Österreicher und dann hast du noch eine Zeile für einen gewissen Brasilianer, eine Zeile für einen gewissen Niederländer und dann noch die
Jawohl.
Österreicher, die gekommen sind. Ja. Also es geht natürlich irgendwie allen Medien so, dass sie jetzt auch der Braten ist so eine große Sache, dass man den extra erwähnen muss, ja.
Und in meinen Artikeln schreibe ich auch immer auf, die Top 3, wo sind die Deutschen gelandet? Und ich habe es ganz genauso gemacht und habe da aufgezählt, die Top 3. Dann habe ich geschrieben, Platz 4, Lucas Pinheiro Braten.
Ja,
Das
genau.
muss jetzt auch immer mit dazugehören. Dann habe ich Marcel Hirscher mit aufgeführt. Und dann packe ich unten immer den Link hin. Hier ist das gesamte Ergebnis. Das leitet dann weiter zu FIS. Da kann sich jeder, der tiefer ins Detail gehen will, da reinschauen. Aber so wie du sagst, genauso habe ich es auch gemacht. Und das zeigt, was beide für eine Strahlkraft haben und dass diese Hyperstrahlkraft von Hirscher dieses ganze Thema um Broughton ein bisschen überdeckt hat, weil das Comeback, das wirklich Einfluss haben wird auf die nächsten Jahre, was den Sport angeht, das ist nicht Hirscher, das ist
Ja,
Broughton.
genau. Ja, das ist kein Langzeitprojekt, so wie beim Broten, genau. Zwei Anmerkungen habe ich noch zum Broten. Das erste ist der Anzug, der Rennanzug. Der hat mich, ich hab so hohe Erwartungen schon gehabt, dass dieser dunkelblaue mit leichten dünnen Mustern dann ein bisschen underwhelming war fast schon. Aber okay, vielleicht hat er sich auch gedacht, weißt was, ich posaune jetzt nicht so groß heraus mit einem ganz knalligen Anzug, weil was passiert, wenn ich mich eben nicht qualifiziere, wenn ich im Steilhang ausrutsche, wie es im Odermatt passiert ist. Ja? Aber dass der Marcel Hirscher einen auffälligeren Anzug trägt als der Broughton, hätte ich mir nicht gedacht. So all along mit diesen orangenen Elementen, das hat er geschickt gemacht, finde ich, gut gelöst. Also nicht knallorange, nicht ganz billig, der Hirscher unterwegs auf Oranje, aber wirklich ganz gut gelöst, finde ich. Und das zweite zum Braten noch, das hat man im Fernsehen nicht gesehen, aber ich finde, das war eine schöne Szene. Der ist nach dem ersten Lauf durchgekommen, ist dann in diesen Zielbereich, wo sie sich alle umziehen, gekommen. Und dann ist sein Vater gekommen und da gab es eine sehr lange Umarmung, sehr innige Umarmung und ein Busserl auch an den Papa. Vom Braten, da hat man wirklich gemerkt, dass da doch jetzt sehr viel Anspannung gleich mal abgefallen ist. Die Erleichterung war groß, dass das gut gegangen ist und dass das so funktioniert oder vielleicht sogar besser funktioniert, als sie sich das erträumt haben. Ja, dieses ganze Setup, dieser ganze Aufbau, dieses ganze Team, das sie da sich zusammengestellt haben, nochmal einen fetten Sponsor auch kriegt mit Moncler, also diese Edel-Daunenjacken, ja, die stattet ihn jetzt auch aus. Ja, also der hat ziemlich namhafte Sponsoren an Bord und so, ja. Und Red Bull ist natürlich sowieso dabei, ja. Aber das war wirklich beeindruckend, ja. Cool. Jetzt haben wir so lange schon geredet und noch gar nicht gesagt, wer eigentlich gewonnen hat. Drei Norweger eigentlich. Dreifach Sieg für Norwegen und der Braathen auf Platz 4. Also Alexander Steen Olsen mit dem ersten Sieg in einem Riesenslalom. Zweiter ist wer? Henrik Kristoffersen auf Platz 2 gelandet und Atle Lee McGrath, eine Hundertstel hinter Kristoffersen, der hat sich geärgert, wie der Kristoffersen ihn abgefangen hat. Wahnsinn, der war außer sich. Aber cool, ja, Emotionen. Vielleicht, wenn er sich die andere Hälfte vom Bart noch abrasiert hätte, McGrath, hätte dieses Hundertstel auch noch gereicht. Ja. Naja,
Gut, dass
ja.
es nicht gemacht hat. Du sagst ja jetzt drei Norweger eigentlich. Für mich sind's zwei. Also ich würde Henrik Kristoffersen sogar wenn man sich die Generation anschaut, wie jung die sind, was für Typen sie sind, da passt ja Henrik nicht rein. Also er trainiert ja auch nicht mit denen, macht ja schon seit Jahren immer sein eigenes Ding. Und es war so witzig gestern im Bayerischen Rundfunk, auch wie Felix Neureuther und Bernd Schmelzer auch schon gesagt haben, oh, der Kristoffersen, der steht da daneben. Also das ist dem sicherlich alles zu viel und irgendwie passt er da nicht rein und wie schaut es wohl in dem aus? Und ja, dann habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich Dann müssen wir ihn doch eigentlich für sein eigenes Land mehr oder weniger fahren lassen. Also
Ja.
er passt vom Typ her nicht rein, er trainiert nicht mit denen, er passt von der Altersstruktur her nicht rein. Ja, deswegen, also streng genommen sind das eigentlich drei Norweger unter den Top Vieren, aber den ich nicht meine, das ist Christoffersen und nicht
Ja.
Broughton. Ja, irgendwie witzige Bilder und gut, aber hey. Ich meine, wenn Henry Christophersen ein gutes Rennen fährt und Sölden top für ihn, ich glaube sogar bestes Ergebnis von ihm dort, dann ja, kann er da auch mal die Show mitmachen und sich den Spaß auch gönnen. Und ja, es ist halt einfach so, er wird natürlich auch gefragt wegen dem ganzen Hirscher-Hype und dem Comeback und sowas. Er hat gesagt, ja, kann schon verstehen, dass die Leute das interessiert, aber ihm ist das egal. Einfach, ist halt einfach, ja, das ist mir egal, sagt er. Ja, ich will mein Rennen fahren und ich will gut sein und ist mir egal. So, das ist halt Christoffersen. Und alle anderen sagen so, ja, ich habe ja auch vor Sölden war die Einkleidung vom Deutschen Skiverband, da habe ich mit den ganzen deutschen Athleten natürlich auch über die Thematik gesprochen und sie haben gesagt, ja, ist cool, also Linus Strasser, Alex Schmid und so weiter. Und Alex sagt, ist natürlich für den Sport super und sie freuen sich, dass er zurück ist und dass sie nochmal sich mit ihm duellieren können. Und Christoffersen war es egal. Also da ist natürlich ist mein Herz, mein Henry Christoffersen Herz wieder aufgegangen. Und dann ist mir eben die Idee mit der Abspaltung gekommen. Ja, und dann müssen wir schauen, Christofferstan, für was er dann startet oder Henrikstan, da überlege ich mir noch was die nächsten Tage. Aber der Eindruck spiegelt sich schon auch wieder. Eigentlich gehört er da ja nicht mit dazu. Also
Ein bisschen gewirkt wie ein Fremdkörper dort. Ja, das stimmt schon.
genau.
Nicht Teil dieses norwegischen Teams. Ja, ich war auch bei diesem Medientermin, wo er das dann auch gesagt hat, dass ihm das relativ wurscht war. Ich bin nicht dabei gesessen, weil er ein anderes Interview geführt hat, habe mit der Kaiser Wiko Fliege gesprochen. Werden wir vielleicht in einer späteren Folge hier im Podcast auch noch hören, was da rausgekommen ist. Aber finde ich interessant, weil der Henrik Christoffersen Anfang der Woche noch bei Servus TV im Studio war, im Hangar 7 und natürlich beim Red Bull Sender und dort deutlich mehr gute Miene gemacht hat zu diesem Hirscher-Spiel, ja. Das muss man schon sagen. Also so blöd ist er auch nicht, wenn er dort geladen ist in einer österreichischen Sendung, wo es sehr viel um einen Hirscher geht, da war er deutlich positiver gestimmt. Und vielleicht ist da bei diesem Medientermin dann bei dem norwegischen Team Pressekonferenz Ding, ist da vielleicht seine echte Meinung dann doch mehr durchgescheint, als wenn sein Sponsor zu einem Interviewtermin lädt, ja. Kommen wir zum Marcel Hirscher, ja. Sein Comeback, eine große Erleichterung, also so gelöst habe ich ihn ja überhaupt nicht in Erinnerung gehabt. Diese Freude habe ich ihm absolut abgenommen. Er ist als 28. in den zweiten Durchgang gekommen. Gute Startnummer natürlich, als Dritter dann in den zweiten Lauf gegangen und er hat auch die drittbeste Laufzeit im zweiten Durchgang geholt. Die drittbeste Laufzeit, das klingt dann schon wieder richtig gut. Also der ist ja richtig dabei. Natürlich, wir wissen das, wir kennen das, diesen Hang in Sölden. Es war auch wirklich warm, muss ich schon sagen. Piste war natürlich gut beieinander, aber das hat schon einen Unterschied gemacht und vor allem ist dann auch der Schatten reinkommen. Ja, also das macht ja auch immer ein bisschen etwas aus. Aber drittbeste Laufzeit, das ist schon verdammt gut, finde ich. Ja. Er hat natürlich in seinem Team wirklich sehr, sehr viele Ressourcen zur Verfügung. Deswegen, wenn er im Ziel steht und sagt, es macht mir irrsinnig viel Freude und Spaß, das Skifahren, dann sage ich, naja, ich hoffe, weil du hast es so gut wie sehr wenige, glaube ich. Ja, du hast es dir ja quasi auch selber ein bisschen richten können, wie das Ganze so ausschaut. Aber der ist natürlich von Kameras verfolgt worden, wirklich in jedes Eck, auch schon in der Früh beim Aufwärmen und so weiter. Aber das ist gut gegangen. Er war sich sicher, sehr unsicher, so wie alle anderen auch. Sölden, Ende Oktober, sehr, sehr früh. Jeder ist verunsichert. Wie gut bin ich wirklich? Es hat für ihn gereicht, dass er da, ja, zu den Top 30 auf jeden Fall zählt. Drittbeste Laufzeit und dann nur auf Platz 23 verbessert. Also da waren dann auch die Zeitabstände sehr, sehr gering. Hätte er eine halbe Sekunde Wäre eine halbe Sekunde schneller, wäre er fast an den Top 10 dran. Also das, da ist dann eng hergangen, aber ja, also noch einmal drittbeste Laufzeit ist sensationell. Gibt dann Interviews im Zielbereich auf Deutsch, auf Englisch und auf Niederländisch auch. Ja, es war ein Journalist war dabei, neben unserem Freund, dem Erik Willemsen, war noch ein weiterer niederländischer Journalist vor Ort, dem er auch noch zwei, drei Fragen beantwortet hat. Ja, gehört jetzt auch dazu. Macht er auch halbwegs gerne, habe ich das Gefühl gehabt. Also der war wirklich sehr, sehr gut gelaunt. Und ja, irgendwie sein schönstes Zitat, das mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, hat er uns dann da bei der schreibenden österreichischen Presse gesagt, eben, es ist viel geschrieben worden, natürlich viel berichtet worden, viel gehypt worden, viel kritisiert worden, wie gut ist er jetzt wirklich, und er hat irgendwie genau die Mitte getroffen. Und ich glaube, das stimmt, ja. Es ist kein Stockerlplatz worden, wo ein paar wirklich extrem hyped waren und gesagt haben, der kann sofort vorne mitfahren. Es ist auch nicht ein Scheitern schon im ersten Lauf gewesen. Also es war genau die Mitte. Es war voll okay. Und irgendwie dann auch passend, dass er auch er hat ja dann, wie er im zweiten Lauf ins Ziel kommen ist, nicht die Führung übernommen. Irgendwie war das auch für mich noch so passend. Okay, es ist wirklich noch Luft da zur Verbesserung, zu einem größeren Spannungsbogen. Ja, das wäre natürlich lustig gewesen, wenn der dann noch so 5 bis 10 Minuten in dieser Position auf diesem Sessel des Führenden gesessen wäre. Aber ja, so war es eben. Was mir noch aufgefallen ist, ja, es war ein riesiger Heißluftballon von Van Dier im Ort in Sölden, haben sie aufgestellt. Dass sozusagen jeder, der darauf muss auf dem Gletscher, an diesem Ballon vorbeifahren muss und dieses fette Van Dier-Logo sieht, das war schon ein bisschen ein. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, ja, zu perversen Vergleich anstelle, aber es war ein Zeichen an die ganze Szene, dass sie viel Geld haben, würde ich meinen, ja. Sonst stellt man nicht so einen fetten, fetten Heißluftballon mitten in Sölden auf. Herrlich, ja. Und dieses Logo vom Van Dier ist noch immer abgeklebt, dieser Stier da, wo das Racing dann so ausschaut wie der Red Bull Stier, ist noch immer abgeklebt. Und dann kleben sie so an Skifix, Tobias, du weißt, das ist das mit diesem Klettverschluss, dass die Ski zusammengeklebt werden und aber trotzdem der Belag nicht sich gegenseitig aufreibt von diesen zwei Skien, damit da dazwischen was ist, also dieser Skifix. Dort ist das volle Logo zu sehen. Also die FIS verbietet ihnen das Logo, aber sie schaffen es schon wieder. Es ist ein ganz kleines Detail, aber sie schaffen es schon wieder, das Logo eh unterzubringen. Ist überhaupt kein Problem. Sie pfeifen sich nichts und ich kann mir fast vorstellen, wenn die FIS dann zu Ihnen kommt und sagt, ja, schaut mal, da auf dem Skifix war schon das verbotene Logo, haben wir ja gesagt, gell, das dürft's nicht. Und dann könnten Sie sagen, ah, ups, ja, stimmt, jetzt wo es das sagt, ah ja, genau, ja. Also sie machen da schon alles, finde ich, sehr kalkuliert, dass das alles, ja, seinen Platz hat. Was sind deine Gedanken noch zu Marcel Hirscher, zu seinem Comeback? Gibt es noch irgendwas, was dir aufgefallen ist vor dem Fernseher?
Ja, also grund sympathisch irgendwie, unaufgeregt. Auch die Art, wie er dann kommuniziert hat, auch im Vorfeld. Ich fand's gut, dass sie auch relativ früh gesagt haben, ja, er fährt. Weil da.
Da muss ich jetzt reingehen und also das ist bei der, also ich habe die unter österreichischen Journalisten hat das natürlich viele genervt. Vielleicht weil du auch eine Deadline hast mit der Wochenendausgabe von einer Zeitung. Ja, es war jetzt bei mir nicht so grob der Fall, aber dass er erst am Freitag am Abend sagt, er startet wirklich, er hätte das ja schon.
Aber das wurde doch früher gesagt, dass er startet, oder? Nee?
Freitag 16:15 Uhr war es
Okay,
dann
gut,
endlich. Ja, genau.
dann nehme ich das zurück. Ich hatte das anders in
Ja.
Erinnerung, war
Okay,
natürlich auch
ja.
Mittwoch, Donnerstag komplett am Rödeln mit der DSV-Einkleidung. Dann wahrscheinlich habe ich wieder irgendwo gelesen, ja, es ist fix, er startet. Dann kam wieder, ja, er startet
Ja,
vielleicht und
genau. Es
oh, er
eben es,
startet ja
es
doch
war
nicht.
es war ein Hin und Her, es war sagenhaft. Ja,
Okay, dann ziehe ich das zurück, aber ich fand so im Nachgang, wie er sich da auch, wie ruhig, wie gelöst, wie entspannt er gewirkt hat und wie man einfach gesehen hat, es ist mir egal, was manche Leute denken, ich habe da Bock drauf und mir taugt es total. Da war so eine richtige, so ein richtiges, so eine Zufriedenheit und so eine Begeisterung in seinen Augen zu sehen. Und das von jemandem, der alles, wirklich alles, alles, alles gewonnen hat. Und zwar nicht nur einmal. Das ist dann, ja, irgendwie cool zu sehen. Also, bin gespannt jetzt, wie es auch weitergeht. Er hat jetzt auch gesagt, ja, er meldet sich dann, ob er in Levi an den Start
Ja.
geht. Bitte nicht mehr so ein Trubel wie jetzt vor Sölden. Das braucht er nicht mehr. Er sagt allen Bescheid. Klar, sie haben das Spiel schon auch ein bisschen mitgespielt, aber alles in allem, Mai, das ist natürlich auch eine Komponente, gell? Wenn die ganze Welt, die ganze Skiwelt blickt dann auf dich. Und zu gewinnen hatte er eigentlich nicht viel. Er hatte nur zu verlieren. Und das musst du dann auch, nicht nur, dass er über 5,5 Jahre kein Rennen gefahren ist, das ganze Material, es hat sich alles verändert. Der musste sich ja komplett wieder dann neu einarbeiten, neu durch Van Dier ist er natürlich am Material sehr nah dran gewesen. Das darf man schon auch nicht unterschlagen, aber neben dieser ganzen Komponente, du fährst wieder Rennen, Körper wird natürlich nicht jünger, kommt auch mit dazu. Aber das Ganze dann auch mental noch mitzunehmen, weil ja, ey, diese ganzen Kameras und alles, was du hier auch gesehen hast am TV, egal welcher Sender es war, der ständig wurde da nach oben geschalten. Also ich fand es stellenweise tatsächlich auch nicht gut und nicht fair, dass man da auch andere Läufe. Entweder man ist später eingestiegen oder hat es dann auch vernachlässigt, so hat über die Athleten gar nicht gesprochen, sondern oh, da oben jetzt kriegt der Hirsche Eisspray auf seinen Schuh. So, dann denke ich mir, okay. Hat mich jetzt nicht komplett aus dem Sattel gehoben, dass der Eisspray auf seinen Schuh bekommt. Ja? Und ja, das musst du halt alles wegstecken und verarbeiten. Und das hat er sehr gut, sehr unaufgeregt gemacht und super. Also so kann ein Comeback nach so langer Zeit laufen. Das ist ein anderes Comeback als Broughton. Aufgrund der Zeit, aufgrund des Alters, aufgrund der Leistungsfähigkeit, die noch da ist, aufgrund auch der jeweiligen Typen. Hätte der Hirscher jetzt angefangen, keine Ahnung, was ist ein traditioneller holländischer Tanz, hätte sich die Holzschlappen angezogen und da können wir das nächste Mal an Eric fragen, hätte jeder gesagt, hä, was soll
Ja,
das?
das ist nicht
So,
der,
aber
genau.
der Tanz hat zu Broughton gepasst und so der Marcel, der Grand Seigneur des Skisports, so hat er sich, finde ich, präsentiert und so kann ein Comeback laufen und ja, schon irre. Also dieses Comeback wird so in der Form von beiden jetzt in dem Paket an einem Tag Top-Bedingungen. Denk an letztes Jahr. Nach dem ersten Durchgang wird es abgebrochen. Da wäre der Hype ein ganz anderer gewesen. Wenn du das Ding wegen den Bedingungen abbrechen musst nach einem Durchgang oder nicht, der wurde ja nicht mal zu Ende gefahren. Das war ja komplett, oder weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass das natürlich auch die ganzen Rahmenbedingungen, die Sonne scheint, es lief wunderbar, wie wir es in Sölden ja auch nicht immer haben, dass du das Rennen wirklich einwandfrei durchziehen kannst. Und der Skigott wollte es, dass das so passiert und der Rahmen hat gepasst. Es war überragend, ein sensationelles Comeback, das natürlich über ihn aufgezogen ist und sowas dann. Ich sag's jetzt nicht. Mach du mal weiter. Ich denke an ein mögliches anderes Comeback und ich glaube, dass sowas halt nicht transportiere, nicht, dass man sowas nicht, man kann natürlich die Rahmenbedingungen, für die ist man selbst, man ist, dass es ein Comeback gibt, dafür ist man selbst verantwortlich. Aber dass die Rahmenbedingungen dann so stimmen, da muss alles zusammenpassen. Und da ist Sölden, da ist der Saisonauftakt ein super guter Ort. Und das haben sie komplett auch mitgenommen und hatten natürlich auch das nötige Glück, was dazugehört. Und ich glaube, dass das an anderer Stelle schwierig werden könnte, aber dazu sage ich nichts, habe ich letztes Mal genug gesagt und das hat genug aufgewirbelt, aber ich kann es nicht ganz lassen, du kennst mich doch.
Aber ja, ein Verzicht und dann ein Comeback in Levi wäre ja, Ich glaub, es macht schon mehr Spaß, wenn du vor 15.000, vor 17.000 so. Leuten zurückkommst, als
als
in
vor
Levi,
drei, genau.
vor 17.000 Rentieren. Ja,
ja, oder im Trainingslauf in Beaver Creek vor 20 Zuschauern.
Ja, genau, ja. Aber ja, also ich glaube, es hat, ja, hat ihm super gedacht. Hirscher sagt uns, wir sollen nicht spekulieren, ob er in Levi fährt. Deswegen an dieser Stelle, wir spekulieren jetzt, ob er fährt in Levi oder nicht. Mhm. Ja. Ich sag natürlich fährt er in Levi. Weil,
ja, klar.
Na klar, eben, sind wir uns einig, ja. Es gibt noch irgendwie so die, nein, das tut er sich nicht anders. Oder, na, dem wird das doch taugen, da nach Lappland fliegen. Ist ja auch geil. Hat er ja auch nicht jeden Tag. Macht er vielleicht noch ein einziges Mal im Leben, wenn er jetzt nur eine Saison fährt und dann war's das. Wird er nie wieder ein Levi sein.
Er muss ja eh noch urviel Rentiere da oben haben.
Ja,
die er auch mal besuchen muss.
Ja,
ich muss weiß ja nicht, wie alt werden diese Tiere. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn es nicht die ursprünglichen Rentiere sind, dann ist er bestimmt schon groß. Groß.
Ach so.
Pate.
Großpate, also, stimmt, ja, genau. Ich weiß, was du
das
meinst.
Heißt, seine Rentiere haben dann Nachwuchs und das ist schon die nächste Generation. Und natürlich der Faktor, warum ich mir sehr sicher bin, wenn er natürlich gesund ist, dass er fährt, was ist denn das Rennen danach? Das ist der Heimslalom in Gurgel. Und da hat der doch Bock drauf. Mhm. Und dann nochmal Rennpraxis in Levi zu sammeln für Gurgel, ist ja eigentlich nur logisch von der Decke her.
Ja. Also, ja, sind wir uns einig auf jeden Fall, ja.
Und wenn er den Riesenslalom in Sölden, der ja ein ganz spezieller Riesenslalom ist, der so extrem anspruchsvoll ist, wie du sonst ja eigentlich nicht hast, wenn er den fährt und den meistert und den hinkriegt, dann ist er doch körperlich in der Lage, Slalom zu fahren.
Ja.
Und dann wird er Levi machen, um auch in Gurgel dann entsprechend bereit zu sein. Gibt's für mich keine Frage.
Mhm. Ah, ein Gedanke, der mir noch kommen ist, schon in Sölden. Wäre nicht Meyer verletzungsbedingt ausgefallen oder rausgerutscht, Brennsteiner rausgerutscht, wäre sich schon nicht ausgegangen für den zweiten Lauf. Gell? Also da wären ein paar dann, aber ja, es ist müßig drüber zu reden. Die, ja, genau.
Ja,
aber ja, also ewig viel Luft hatte er natürlich auch nicht als 28. Aber sehr cooles Comeback. Genau, ja. Ich würde jetzt gerne über den ÖSV reden und aus österreichischer Sicht auf dieses Wochenende blicken, auch um jetzt das Rennen vom Samstag ins Spiel zu bringen, nämlich das Rennen der Frauen. Das hat Federica Brignone gewonnen und Julia Scheib ist dort Dritte geworden, was den ÖSV wirklich sehr gefreut hat, kann ich sagen. Damit hat niemand gerechnet. Alice Robinson ist Zweite geworden und die hat den Sieg eigentlich im Flachstück unten im zweiten Lauf verschenkt, würde ich sagen. Da hat sie eine halbe Sekunde auf die Brignone bekommen, sonst hätte sie dort zum zweiten Mal gewonnen. Die war richtig gut drauf, auch Alice Robinson. Wir sind ja hier, glaube ich, generell Alice Robinson-Fans, auch ob ihrer spektakulären Fahrweise. Aber ja, Julia Scheib, Dritte, extrem erleichtert, und eine ewige Negativserie vom ÖSV seit Lienz 2019, seit 5 Jahren fast, kein Podestplatz für den ÖSV in der Kerndisziplin bei den Frauen. Damals Katharina Liensberger, Dritte geworden und ich war auch schon dort damals. Das war, glaube ich, das erste Weltcuprennen, das ich im Rahmen unseres lieben Podcasts begleitet habe auch. Herrlich. Ja, Julia Scheib, ich bin ja sowieso auch ein bisschen auf dem Hype-Train von der Julia Scheib, habe sie sogar... Der Scheib-Train, taugt
man. Kann man doch.
Sehr gut, ja. Ich habe sogar beim Medientermin mit den ÖSV-Frauen vorm Rennen, habe ich sie auch irgendwie gefragt, hey, Julia, wie wär's? Diese Saison, deine Breakout-Season, wäre ganz cooles Timing, oder? Mit Heim-WM und so weiter. Ja, stimmt. Ich gebe mein Bestes dafür. Die scheint gut drauf. Hat mir dann auch erzählt, ja, die wird auch ein paar Super-Gs mitnehmen. Also die wird auch sie ein bisschen breiter aufstellen wollen in dieser Saison. Und ja, es gibt einen neuen Trainer, einen neuen Gruppentrainer für dieses Technik-Team. Und das ist der Christian Perner und den habe ich auch der ist dann auch zu der schreibenden Presse gekommen, noch nach dem Rennen, und wurde eben angesprochen, hey, cool, muss ja voll die Erleichterung sein. Und auf einmal kommen dem Kerl ein paar Tränen. Und der hat sich die Sonnenbrille aufgesetzt, hat 2 Sätze gesagt und dann ist er mal verschwunden. Da merkst, wie viel wie das arbeitet bei denen, ja, wie viel Druck da eigentlich drauf ist und wie groß diese Erleichterung wirklich ist. Es ist ein dritter Platz, es ist jetzt noch nicht weltbewegend. Julia Scheib hat über eine Sekunde Rückstand auf die Siegerin Brignone, aber trotzdem, weißt du, dann sind es ein paar Hundertstel, die fehlen, und dann ist es nicht so ein cooles Ergebnis, so ein cooler dritter Platz, aber das hilft ihnen halt schon extrem jetzt auch. Ja, es wird weniger über so eine Negativserie gesprochen. Es gibt Grund zur Hoffnung, das will ich, glaube ich, so ist es perfekt zusammengefasst, und das ist cool. Katharina Lienzberger ist Achte geworden. Das ist für ihre Verhältnisse, für ihr, da wo sie ist, ein guter, ein solider Saisonstart. Sie ist natürlich schon deutlich besser gewesen. Im Slalom erwarte ich mir auch mehr von ihr. Stefanie Brunner hat einen sehr guten ersten Durchgang, ist dann zurückgefallen auf Platz 14. Aber da finde ich auch, gibt es gute Anzeichen. Es war schon mal deutlich trister in diesem Team. Ricarda Haser ausgeschieden im zweiten Lauf. Franzi Kritsch, 27. Die macht nach wie vor ihr eigenes Ding, ihr Privatteam, ja, mit ihrem eigenen Trainer. Das auch noch da dabei, ja. Genau, ja, also das war gut. Und ja, bei den Männern am Sonntag zwei Österreicher im zweiten Lauf. Stefan Brennsteiner mit einer sehr guten Zwischenzeit im Steilhang ausgerutscht, so wie das eben einem Marco Odermatt auch passiert. Stefan Brennsteiner, ja, da muss man sagen, wenn der in seiner Karriere alles ins Ziel gebracht hätte, hätte er vielleicht sogar schon eine Olympiamedaille mal. Da ist ihm auch passiert, dass er mit einer sehr guten Zwischenzeit ausgeschieden ist und so weiter. Also da, ja, der ist jetzt 33 Jahre alt, der Bursche. Es wäre auch bei ihm eine gute Saison, um wirklich jetzt oder nie, würde ich fast meinen. Ja, wenn das eine gute Saison wird, kann diese Karriere definieren, das will ich, glaube ich, sagen. Wenn du in dieser Saison ablieferst, ja, mit der Heim-WM im Hinterkopf, das kann cool werden. Wenn nicht, ja, dann ist es weiterhin der Status, den der Stefan Brennsteiner aktuell hat, würde ich meinen. Und Manuel Feller, ja, auch ausgeschieden, auch weggerutscht. Also ja, deswegen Raphael Haser, bester Österreicher mit Platz 8 sogar, sein bestes Karriereergebnis. Und Patrick Feuerstein hat auch Punkte geholt als Neunter. Genau. Ja, das war es aus österreichischer Sicht. Tobias, ich würde jetzt zu dir übergehen und hätte da gleich mal, also dass da zwei deutsche Punkte holen. Lena Dürr auf Platz 10 am Samstag schon, hat mich überrascht. Und Fabiana Dorigo, den Namen, den habe ich, ich gebe es zu, habe ich noch nicht gehört. Kannst du uns was zu ihr auch erzählen?
Ja, sie ist halt so eine aus dieser zweiten Reihe auch im deutschen Skiverband, die immer die Probleme auch hatten, so den Anschluss zu halten. Ich habe es ja in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt, diese Rücktrittswelle, die es dann immer wieder gibt, Verletzungen, fehlende Perspektive. Und sie ist halt keine jetzt aus dem Top-Segment. Sie ist mit 26 jetzt auch kein Youngster, ja, kann man so nicht sagen. War, glaube ich, sechstes oder siebtes Weltcuprennen, aber in die Punkte hat es irgendwie noch nie geschafft. Und total befreit, total erfrischend auch ihre Art und wie sie sich da auch präsentiert hat, auch an den Mikrofonen, und da durfte er unten in der Leadersbox sitzen. Da war die richtig kindliche Freude dann bei ihr auch zu sehen, und sehr, sehr sympathischer Auftritt, skifahrerisch auch wirklich gut, also gibt's nichts. Schon natürlich auch Glück gehabt, dass sie da als 30. noch reinkommt in den zweiten Lauf, aber Mai, wenn du die Bilanzen ansprichst seit dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg, also die deutsche Durststrecke ist ähnlich lang wie die der Österreicherinnen war, und da haben wir ja sehr, sehr lange auch davon gesprochen, dass überhaupt keine in den zweiten Durchgang kommt, und dann gleich zwei reinzubringen, ist natürlich cool, und für Fabiana Dorigo ist es das schon mal ein richtig cooler Teilerfolg. Jetzt gilt's natürlich auf diesen Themen dann im Endeffekt aufzubauen, aber das hat einen guten Eindruck gemacht. Das Team ist klein, aber es ist sehr eng, und sie haben echt einen coolen Teamspirit, also auch eine Emma Eicher, die als 32. dann sehr, sehr knapp ausscheidet, stand dann da mit in der Leadersbox, und die haben echt Spaß gehabt und sind sich mega für Fabiana Dorigo gefreut, und deswegen sau cool. Und was soll ich über Lena Dürr noch sagen? Also, die Frau macht mich fertig. Hat uns in Nürnberg noch gesagt, ja, Also sie macht Sölden jetzt eigentlich, weil sie als 500-Punkte-Fahrerin direkt nach den Top 30 fahren darf. Sie kriegt die Startnummer 31 und hat sie gesagt, ja, deswegen nimmt sie das mit. Und ja, mit dem Riesenslalom, sie schaut da immer so ein bisschen von Rennen zu Rennen, ob es fährt oder nicht, hängt sehr viel von den Startnummern ab, hat sie so auch gesagt. Und dann fährt die 14. beste und viertbeste Zeit. Und die ist ja wirklich nur ganz punktuell und vereinzelt in den letzten Jahren Riesenslalom gefahren. Der Karriereplan war Slalom die klare Nummer 1, Parallelrennen die Nummer 2. Dieses Thema Parallelrennen hat sich jetzt erledigt. Und dann sagt sie auch, ja, hey, das schon ab und zu einstreuen und mitnehmen. Und wenn das dann so gut läuft, verrückt, ja, also, dass sie da eine Marta Bassino, die Riesenslalomkugel gewonnen hat, eine Sarah Hector, die Olympiasiegerin ist, die hat die alle hinter sich gelassen, das ist schon eine coole Geschichte. Und im Gespräch mit ihr da auch bei der Einkleidung, die ist so in sich ruhend und sie hat Spaß dran und ist so cool und sagt, ja, fühlt sich gut, es macht ihr Spaß und sie fährt da mal mit, um mal zu schauen, wie es ausschaut. Und da steht dann Platz 10. Also Hut ab, sau stark, was Lena da hingekriegt hat. Und deswegen cool, erfolgreich. Freut mich total, weil Thema Riesenslalom hat man natürlich auch gegenüber Wolfgang Mayer, dem Sportdirektor im Deutschen Skiverband, und Andreas Poelacher, dem Damencoach, angesprochen. Und die haben uns beide auch gesagt, so, ja, wir sehen schon auch, dass das das große Sorgenkind ist, Disziplin über und geschlechterübergreifend. Aber auch wir können nicht zaubern, ja. Wir können uns die Athletinnen auch nicht aus den Rippen schneiden, sondern da haben wir unsere Probleme und das wird auch weiterhin so sein. Umso besser ist es, dass man da jetzt mal mit einem Erfolg auch in eine Saison reingeht, weil sie sagen auch, man sieht im Training, dass man die Fortschritte macht, aber du musst es natürlich ins Rennen transportieren. Das ist immer, ich steige jetzt mit ein in den Scheibtrain, weil die Trainings, als Trainingsweltmeisterin wurde sie schon immer. Wir haben alle gesagt, boah, was die im Training fährt und was die an Potenzial hat. Und dann kommt halt endlich dieses erste Podium. Und das ist dann natürlich, ja, nach jedem Training heißt es, mo, bist du gut, bist du schnell, aber die Trainings interessiert halt niemanden. So, und deswegen sau wichtig, sowohl natürlich Julia Scheibt dieses erste Podium, aber dass man hier auch anschreibt und das gleich zweifach, das war das Ziel von Andreas Poelacher, dass man zwei der drei in den zweiten Durchgang bekommt und die dann noch so erfrischend und erfolgreich auftreten und fahren. Cool. Ein Damenriesenslalom, der mir aus deutscher Sicht Spaß gemacht hat, dass den Satz, den habe ich sehr, sehr, sehr lange
ja,
nicht gesagt.
Ja, ja, sehr gut.
Ja. Soll ich mit den Herren gleich weitermachen? Oder?
Genau, unbedingt. Ja, ein Nachtrag von mir, es war Platz 7 und Platz 8 für Hase und Feuerstein, ja. Nicht 8 und 9. Ja.
Genau. Wollte nicht unhöflich dazwischen grätschen, das sind ja auch Nuancen, aber genau, hast du schon richtig gesagt. Ja, bei den Herren haben wir sogar 3 ins Finale gebracht. Es sind aber natürlich auch 6 waren es, glaube ich, na 5 an den Start gegangen. Genau. Hätten eigentlich 6 sein sollen. Stefan Luitz hat sich die Hand gebrochen. Also der hat auch einen solchen Vogel im Gepäck. Es ist nicht zu glauben. Letztes Jahr Einkleidung in München. Und da haben alle noch gesagt, oh, der Luitz, wir haben den im Training gesehen und Global Racing Team, er trainiert ja da und hat gesagt, oh, den haben wir gesehen und der fährt super und ah, das wird richtig gut. Und dann sitzen wir da beim Essen mit Christian Schweiger, mit Poelacher, mit den ganzen Presseleuten vom DSV und dann kommt der Schweiger und sagt, oh, hab eine Nachricht gekriegt, Stefan Luitz hat sich Knöchel gebrochen oder was es damals war. Das darf doch nicht wahr sein. Kämpft sich nach einer Verletzung nach der anderen, kämpft sich immer wieder zurück, verliert den Kaderstatus, nimmt den Schritt, muss der in dem Alter auch nicht selbstverständlich zu sagen, ich gehe ins Global Racing Team. Ist natürlich auch eine Kosten- und eine Finanzierungsfrage. Ist ja auch logisch. Er beißt sich dadurch. Letzte Saison vor Sölden. Fuß kaputt. Und jetzt wieder Christian Schweiger, der Herrencoach, sagt, oh, den haben wir gesehen und der fährt super gut, der Fährt zwar trainiert mit dem Global Racing Team, den Startplatz für Deutschland darf aber natürlich trotzdem ausfüllen. Also das ist zwischen beiden Parteien auch so vereinbart. Da heißt es ja, hat super Schwünge, super Training. Was heißt es dann wieder? Stefan Luiz, Hand gebrochen. Also tut mir echt schon leid inzwischen. Und genau deswegen waren es 5 statt deren 6. Aber ja, auch hier bin ich tatsächlich ganz zufrieden. Alex Schmid wird 16. Linus Strasser, ähnlich wie Lena Dürr, auch Linus hat gesagt, ja, die starten bei 31, dann mache ich's, nehme ich's mit. Wenn der eine Nummer jenseits der 50 gehabt hätte, wäre der, glaube ich, nicht gefahren. Aber so hat er gesagt, cool, nehme ich mit. Natürlich jetzt auch schon ein bisschen Rennrhythmus und Schneekilometer. Je mehr du hast, umso besser, weil mit Levi und Gurgel kommen in diesem Jahr 2 Slaloms auch direkt hintereinander und sind, glaube ich, in Summe sogar 4 vor Weihnachten. Das ist eine vergleichsweise hohe Zahl. Hat er so auch, hab natürlich auch mit ihm da gesprochen und das hat er schon auch gesagt, dass er das auch nutzen will und grundsolide, du, 22. Platz, 21. Zeit, 13. Zeit. Bei den Herren ist das Feld wesentlich selektiver gewesen, auch was die Abstände angeht, als bei den Damen. Also diese fast 4 Sekunden, die bei den Damen da teilweise an Rückstände noch eigentlich gereicht hatten oder bisschen oder 3,5, das hätte's nicht gespielt bei den Herren. Da waren die Abstände wirklich deutlich geringer und dass er in so einem selektiven Rennen das so souverän dann im Endeffekt macht, Hut ab. Und wer mir große Freude gemacht hat, vor allen Dingen im ersten Durchgang, war Jonas Stockinger, der auch noch nicht viel Weltcup-Erfahrung hat, im Europacup, aber sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, sich dadurch auch qualifiziert hat hier für Sölden. Und diese 18. Zeit, das war schon echt eine Ansage. Also in Relation, er fährt die 18. Zeit im ersten Lauf, Broughton fährt die 19. Zeit, Stockinger hat den Startnummer 39, Broughton die 41. Also sie sind eigentlich, hatten da ähnliche Bedingungen im ersten Durchgang. Und er ist einfach schneller gefahren als Broughton. Und könnt nochmal zurückspulen, aber ich glaube, euer Gedächtnis wird gut sein. Wie lobend wir über Broughton gesprochen haben, dann zeigt es schon, dass der Jonas Stockinger Skifahren kann. Und das ist cool, wird mich freuen, weil Linus Strasser als Dauergast im Riesenslalom, das wird man nicht sehen. Der wird den Fokus dann auch klar im Dezember, Januar und Richtung WM voll natürlich auf den Slalom liegen. Der ist so intensiv und so umkämpft, da wird er, glaube ich, nicht sagen, ach, er fährt jetzt zweigleisig, um dann im Slalom zu riskieren, seine herausragende Stellung dort im Endeffekt einzubüßen. Deswegen braucht's perspektivisch nach Alex Schmid auch jemanden, den wir im Riesenslalom dauerhaft Richtung zweiten Durchgang platzieren können. Und ja, das traue ich Jonas Stockinger zu. Alex Schmid, 16. Platz. Er ist Teil der erweiterten Weltspitze. Dieses Segment so rund um Platz 10, 11, 12, das war letztes Jahr so sein Bereich, wo er sich bewegt hat. Und dass er hier jetzt 16. wird, überrascht mich sehr. Weil er hat erzählt bei der Einkleidung in Nürnberg, dass er echt eine schwierige Vorbereitung hatte, weil immer wieder das Immunsystem Probleme gemacht hat. Erinnerst du dich, 2019 haben wir da schon drüber gesprochen, da war er auch sehr ehrlich, hat gesagt, dass er unter dem Epstein-Barr-Virus, es geht so in den Bereich pfeifersches Drüsenfieber, hängt mit Immunsystem zusammen, dass er damit immer wieder Probleme hat. Er hat dann damals seine Ernährung umgestellt und hat einfach viele Dinge ausprobiert und das war dann auch kein großes Thema mehr in den letzten Jahren. Aber jetzt kam er dann wieder, hat gesagt, boah, es gibt 2-3 Tage, da bin ich topfit und kann mein Vermögen voll abrufen. Und dann gibt es 2-3 Tage, bin ich völlig platt, Körper streikt, Infektionen, Entzündungen und dass er hat von sich selbst gesagt, er fühlt sich so bei 70-80%. Und 70-80% in Sölden, oh, ist eigentlich keine gute Mischung. Ich hatte befürchtet, dass ihm die Kraft auch ausgeht, auf diesem anspruchsvollen Steilhang. Aber saucool, 15. Zeit, 18. Zeit, in beiden Läufen wirklich gut und solide gefahren. Er ist technisch so gut, da würde so viel mehr drinstecken, aber mit so einer schwierigen Vorbereitung ist das ein richtig cooles Resultat. Man muss natürlich auch immer schauen mit diesen Startnummern, da ist ja, musst du immer dranbleiben, sonst spülst dich da ganz schnell nach hinten.
Das wird auch ein großer Grund gewesen sein, ja, dass er da mitfährt.
Ja, ja. Ja, und auch dafür war es natürlich wichtig, aber umso wichtiger, glaube ich, für ihn auch zu sehen, dass mit diesen wiederkehrenden Problemen, die schon einige Jahre eigentlich zurückliegen, dann hat man gedacht, man hat das Thema behoben, jetzt bricht diese Symptomatik wieder aus und dass es dann trotzdem schafft, ein wirklich so gutes Rennen zu fahren, freut mich sehr für ihn, weil man hat ihm schon auch angemerkt, dass ihn das belastet und dass er da wirklich, ja, was ist es, so ein bisschen, naja, nicht Resignation, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man sagt, Mensch, das darf doch nicht wahr sein, dass das jetzt wiederkommt und wieso passiert mir das schon wieder, so in diese Richtung. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass er da so ein gutes gefahren ist. Und ja, deswegen in Summe kann ich da sagen, cool, Fabian Graz als 32. hat es knapp verpasst. Das Finale, Anton Grammel war doch deutlicher weg. Das kann man jetzt aber verschmerzen, weil du bringst im Riesenslalom in Summe 5 Leute in die Punkte. Eine Top-10-Platzierung, eine Top-20-Platzierung. Wunderbar, alles gut. Gab ja leider auch schlechte Nachrichten, gerade im deutschen Skiverband. Das vielleicht, wir hatten auch vereinbart, das Thema Andreas Sander wollen wir in der nächsten Folge ausführlicher besprechen. Ich habe nämlich auch eine Aufzeichnung mitgebracht, wo ich, die Kollegen und ich in Nürnberg mit Andreas Sander auch gesprochen haben. Und das will ich euch da nicht vorenthalten, aber machen wir heute Sölden. Wir haben ja heute sehr gute Laune und heute ist Partytime. Da passt das nicht ganz rein, aber das mit Andreas Sander, also Leute, boah, habe ich selten einen Sportler gesehen, der echt so verzweifelt gewirkt hat und wir waren alle total perplex danach. Das war gegen Ende dieses Medientermins und hat man gesagt, ja, jetzt haben wir eigentlich fast alles zusammen, sprechen wir kurz noch mit Sander und dann noch mit Schmied und dann haben wir all die Dinge in der Tasche und wir gehen da raus und schauen uns alle nur an und denken so, wow, krass, was für eine Wendung, die das jetzt nimmt. Kurze Zusammenfassung, wie gesagt, ausführlich, ihr kriegt ihn dann auch zu hören, da geht gar nichts, da ist seit April, ist da komplett der Laden dicht, Infektion, Entzündung. Er hat jetzt ein rigoroses Sportverbot ausgesprochen bekommen, hat erzählt, dass Spazieren das höchste der Gefühle ist, dass er beim Spaziergang sich hinsetzen muss, weil es teilweise nicht mehr geht. Das ist ja krass. Das ist ein Spitzensportler, ein Top-Athlet.
Super, ja.
Und man sucht und eine Untersuchung nach der anderen, mal eine Diagnose hier, mal eine Diagnose da. Jetzt ist man an dem Punkt, wo es heißt, ja, man hat wahrscheinlich die Ursache gefunden mit inklusive Therapieansatz. Aber das hieß es dann auch davor schon mal. Und er tut mir mega leid. Und der und Alex Schmid kommt dann, da waren wir alle echt sehr perplex. Und deswegen tut es jetzt dem Deutschen Skiverband gut, dass diese guten Nachrichten hier kommen, weil es insgesamt auch im Deutschen bei den Speedherren, gehen wir alles in der nächsten Folge genauer drauf ein, eine Baustelle nach der anderen und diese ganz große Nummer natürlich mit Andreas Sander, den wir, also glaube ich nicht, dass wir den in der Saison sehen und bin gespannt, wie es da in Richtung Karriere auch weitergeht, aber genau, jetzt wollen wir die gute Laune jetzt nicht hier reinkappen. Aber lass uns da in der nächsten Folge drüber sprechen, weil ich seine Aussagen da entsprechend auch super interessant finde und die spiele ich dir und euch dann vor und dann können wir da ja nochmal genauer drüber.
Genau, das bringen wir beim nächsten Mal, absolut. Ja, danke für das ausführliche Status-Update beim DSV. Kommen wir noch zu den Schweizern. Die Saison hat begonnen damit, dass Marco Odermatt vermeldet, er hat 2 Kilo mehr als noch in der vergangenen Saison. Das ist uns beiden natürlich sehr wichtig, solche Infos. Du fletschst mit den Zähnen, weil das beim Henrik Christoffersen damals nicht gut ausgegangen ist. Die Saison.
Ja, bei Marco Schwarz aber auch nicht. Ja,
jetzt ja
nicht,
eben.
Nicht nur mit dem Finger auf meinen Freund Henrik Christoffersen zeigen, vor der eigenen Haustüre kehren, mein Lieber.
Sondern auch von meinem Freund, dem Marco Schwarz, ja, der natürlich gefehlt hat hier mit Bandscheibenvorfall. Ist jetzt wieder im Schneetraining Aber ja, also Odermatt mit 2 Kilo mehr und mit einem ersten Ausfall, der zweite in Folge in einem Riesenslalom. Aber er hat ganz cool reagiert, gesagt, das ist schon alles wieder abgehakt. Ich habe mich sehr gut gefühlt, hat sich gut gut angefühlt, diese ersten paar Schwünge im Steilhang, dann ja, eine kleine Unachtsamkeit und dann war ihm der Innenski im Weg und dann ist er weggerutscht, passiert dem Besten. Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, es ist dem Besten passiert, so ist es, ja. Und deswegen ist das beste Ergebnis für Swiss Ski von diesem ganzen Wochenende, ja, ist ein 9. Platz von Gino Kawietzl am Sonntag. Am Samstag war es Kamil Rast mit Platz 12. Ja, ich würde meinen, ein Fehlstart für Swiss Ski. Ich würde mir den Loic Méard noch gern aufheben. Fadri Janutin ist im zweiten Durchgang, ist ihm der Ski aufgegangen im Steilhang. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber der Stadionsprecher hat auf einmal gesagt, übrigens, Loic Méard ist heute nicht am Start, weil er verletzt ausfällt. Aber ein Schweizer, der während dem Lauf den Ski verliert, warum musste da der Stadionsprecher auf einmal an Loic Méard denken? Naja, dem ist das vor einem Jahr passiert, in den ersten 2 oder 3 Rennen sogar, glaube ich. Wie gesagt, Méard gar nicht am Start, kommen wir gleich dazu. Noch ein ernstes Thema, wenn wir zu den Frauen schauen, Wendy Holdener ist zurück und es gibt eine Dokumentation im SRF, die hat, also das Schweizer Fernsehen hat Wendy Holdener begleitet, wie soll ich sagen, ja, auch ein bisschen auf dem Trauerweg, weil ihr Bruder verstorben ist und sie hat sich da geöffnet. Ich habe die Doku noch gar nicht gesehen, ja, bin nicht dazugekommen am Wochenende, deswegen hier aber trotzdem schon mal eine Empfehlung. Ich glaube, das kann man sich anschauen. Es war bei mir nicht geo-geblockt, also man kann sich das auch über die Landesgrenzen hinweg anschauen. Und ich habe nur auch gesehen, dass die Schweizer Journalisten schon von der Wendy Holdener auch was wissen wollen, natürlich nach dem Rennen. Und da ging es schon auch, hab da nicht ganz folgen können, aber man hat schon auch gemerkt, da ging es natürlich auch nochmal um das Thema. Es ging nochmal ein bisschen ernst zu. Aber ja, sie dürfte da eine sehr offene Aufarbeitung haben. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, interessiert mich doch sehr. Ja. Und die Gesamtweltcup-Siegerin Lara Gut-Behrami auch nicht am Start gewesen, hat auf den Start verzichtet, relativ kurzfristig, hat noch besichtigt und dann gesagt, ja, ich fühle mich nicht ready. Und das war, Tobias, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, irgendwie war es komisch, weil sie dann schon auch irgendwie gesagt hat, ja, ich will schon selber entscheiden, wann ich zurücktrete. Und auf einmal denkt man sich als Beobachter, ja, hallo, also bis vor kurzem war ja ein Startverzicht gar kein Thema und auf einmal heißt es, ja, ich will schon selber entscheiden, ich will nicht, dass der Körper dominiert. Also muss man sich da sogar jetzt Sorgen machen. Irgendwie habe ich aber auch gemerkt, in der Schweiz sind sie sich auch alle nicht so sicher, was da wirklich los ist. Sie hatte Tränen in den Augen, wie sie sich erklärt hat im Fernsehen, wie sie den Startverzicht erklärt hat. Ja, irgendwie schon ein bisschen bedenklich. Also ja, passt irgendwie dazu zu diesem verkorksten Schweizer Saisonstart, würde ich meinen. Was sagst du dazu?
Ja, und sie ist ja jetzt kein Youngster, der unbedingt und ich muss und will. Sie kennt ja die Szenarien, dass man mal ein Rennen einfach auch absagt, kurzfristig, weil halt irgendwas im Körper zwickt und was nicht gut ist. Da fand ich es schon auch echt komisch, also schließe mich dir da natürlich an. Hat irgendwie einen komischen Unterton auch gehabt, auch diese Tränen und die hartnäckige Grippe und die Knieprobleme und das dann wieder so, ja, selbstbestimmt, wann die Karriere endet. Mhm. Neulich war jetzt plötzlich Mailand Cortina 2026 im Spiel und jetzt genau. Das Ding wieder komplett 180 Grad rumgedreht, finde ich schon auch seltsam und ja, beobachten wir, werden wir uns anschauen. Ich glaube, für sie natürlich jetzt, ihr kommt es jetzt wirklich zugute, dass mit Levi und Gurgel 2 Slaloms anstehen. Bis die stattfinden, ist es ja auch noch ein Zeitdall hin. Also für sie beginnt dann die Saison im Endeffekt wirklich erst später und kann jetzt diese Baustellen abarbeiten und dann hoffentlich kommt sie auch wieder zurück. Aber ja, schließe ich mich an, fand es auch komisch und brauche jetzt da auch nichts reininterpretieren. Ja. Wenn alle irgendwie nicht schlau draus werden, dann bin's ich erst recht nicht. Aber sehr auffällig, wenn wir ein Schweizer Gesamtbild zeichnen.
Verzeihung, Tobias, noch ein Nebengeräusch bei Gut Berami auch, dass sie plötzlich keinen Kopfsponsor auch hatte, ja, die ziemlich kurzfristig der Vertrag irgendwie aufgekündigt worden. Und ja, sie ist da irgendwie, es gab einige Medientermine, wo Gut Berami auch vor Ort war, Head und auch eine FIS, ein FIS-Medientermin. Ja, und sie ist da ohne Kopfsponsor aufgetreten und es gab dann sogar Bemühungen, haben die Kollegen von, vor allem von den Tiroler Tageszeitung berichtet, dass Sölden sich bemüht hätte, für dieses eine Weltcup-Wochenende ein Kopfsponsoring aufzustellen. Aber sie sind sich nicht einig geworden. Dann, die Berichterstattung ging so ein bisschen in die Richtung, ah, die hat viel verlangt. Ja, also so viel zahlen wir jetzt auch wieder nicht nur für ein Rennen. Ich finde jetzt wiederum, wenn du dann weißt, sie hat verzichtet auf den Start, vielleicht hat sie das schon checkt und dann hat sie sich auch gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir dafür dieses eine Rennen jetzt was machen, wenn ich gar nicht in der Lage bin und bereit bin zu fahren. Ja. Also das war auch noch irgendwie ein komisches Nebengeräusch, auch irgendwie ja schräg, dass die Gesamtweltcup-Siegerin ohne Kopfsponsor dasteht. Hat mich überrascht, ja.
Auch das wäre wieder unsere Chance gewesen, gell?
Ja, Gott, ja, stimmt. Ja. Verdammt.
Das ist richtig. Ja. Haben wir aus wirtschaftlicher Sicht viel liegen lassen. Ja. Mhm, hätten wir noch ein paar Euro rausgekramt, der Hund hätte ein bisschen weniger zu essen gekriegt. Und dann hätten wir da schon, ja, jetzt da guckt sie schon. Hund und Essen, das hat sie schon gelernt, ja. Diese große Überschrift, die ich schon sehe, eher auch bei der Schweiz, wenn die Top-Leute nicht starten können oder auslassen, siehe Odermatt, wird es ein bisschen dünn. Also klar, dass du drei absolute Top-Leute hast, perspektivisch mit Wendy Holdener im Slalom, dann und wir sind noch nicht im Slalom-Bereich, aber ja, dass der Unterbau sich dann so schwer tut. Thomas Tumler, ärgerlich, der wirklich saugut im Rennen lag am Sonntag nach dem ersten Durchgang. Das hätte, glaube ich, dem Team extrem gut getan, wenn gerade einer wie Thomas Tumler da in Richtung Top 5 gefahren wäre. Aber so wird man sich schon Gedanken machen, was passiert denn hinter dem absoluten Spitzensegment? Und das ist, finde ich, schon so ein bisschen die Überschrift, wobei wir natürlich über Sölden sprechen. Sölden ist immer ein eigenes Rennen, sowohl was das Rennen an sich angeht, vor allen Dingen was den Zeitpunkt angeht, darf man jetzt auch nicht überbewerten, aber das wird an der einen oder anderen Stelle sicher die Sinne schärfen. Und ja, Kamil Rast hast du angesprochen, sie kann schon auch zufrieden sein mit Platz 12. Michelle Gesin, ganz schwerer Fehler im zweiten Durchgang, das hat sie unheimlich viel Plätze gekostet. Platz 22, sie war halt auch mal eine Podest- und Siegfahrerin, da hat sich jetzt erstmal auch noch nichts in eine andere Richtung wieder gedreht. Und ja, bei Wendy Holdener steht unter einem anderen Aspekt, du hast einmal diese private Tragödie angesprochen, sie hinzu kommt aber, dass sie ja auch eine schwere Verletzung hatte, also auch das muss man in die Bewertung schon auch mit reinnehmen. Für sie ist es, denke ich, ein guter Auftakt gewesen mit allem drum und dran, weil auch dieser Weg dann zurück in die Normalität, das ist unheimlich schwer. Ich kenne es aus der eigenen Familiengeschichte, sowas ist brutal schwer, wieder in die Normalität reinzukommen. Und je mehr, je einfacher das, wenn man diesen Schritt dann mal getan und gemacht hat, setzt es im Kopf auch was frei und macht dann auch ruhiger und fokussierter für das, was dann ansteht. Und es kommt Levi, es kommt Gurgel und da ist ihre Paradedisziplin, dass sie da dann auch wieder reinkommt. Simone Wild hat noch Punkte geholt als 28. Ja, steht halt alles die große Überschrift, was, wenn die Top-Leute auslassen. Klar, diese Situation haben aber nur ganz, ganz wenige Nationen, dass du dann aus mehreren Töpfen im Endeffekt dich da bedienen kannst, norwegischen Männer, schaust da an. Also das ist dann aber schon was, worauf man natürlich auch perspektivisch hinarbeitet, was natürlich aber wahnsinnig schwer ist, dass du nicht nur von ein, maximal zwei Leuten dann abhängig bist. Aber ja, das wird einiges zum Aufarbeiten geben in dem Bereich. Und ja, ist halt irgendwann die zweite Reihe auch gefordert. Aber jo, alles halb so wild. Wir müssen den Schweizer Skisport jetzt nicht nicht abschreiben, in die Ecke stellen, sondern
ja,
gut, kommt ich schon. Den Odermatt, ja. Odermatt, der sagt halt, ja, mei, gehört halt dazu. Und das wird den nicht aus der Bahn werfen. Da,
ich denke auch. Da
kannst dich drauf verlassen.
Ja. Ja, überraschend auch am Sonntag die Meldung, plötzlich Loic Meyer nicht am Start, hat sich beim Einfahren, beim Aufwärmen verletzt. Und zwar am Rücken. Und leider, Tobias, wir brauchen schon wieder so früh in der Saison auch unser Medizinstudium. Ja? Untersuchungen ergaben einen Riss in der Hülle der Bandscheibe zwischen Wirbel L5 und S1. Es klingt ungut. Sie gehen davon aus, dass sich Levi machen lässt. Aber es dürfte sehr schmerzhaft sein, so schmerzhaft, dass es eben überhaupt nicht gegangen ist. Und ja, wenn man sich diesen Steilhang anschaut in Sölden, da muss man schon fit sein, dass man da drüber kommt. Ja. Und passend zu diesem Thema habe ich jetzt auch einen Einspieler mitgebracht, ein bisschen länger. Ich habe gesprochen mit Rasmus Windingstad, dem Norweger, jetzt nicht wegen seinem 20. Platz, den er eingefahren hat am Sonntag, sondern ich habe ihn gefragt auch, warum es eigentlich im Skifahren so oft zu Rückenverletzungen kommt. Ich finde, da hat er sehr, sehr interessante Ausführungen gehabt, war generell sehr, sehr überrascht, wie lustig und sympathisch er eigentlich dann war im direkten Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die erste Frage, bevor wir jetzt gleich reinhören, die erste Frage habe ich ihm gestellt, zu seinen interessanten Geräuschen, die er immer macht, wenn er auf dem Kurs unterwegs ist. Er ist ja da verbal ganz schön ausgeprägt. Hören wir mal rein, das Gespräch mit Rasmus Windingstad.
I wish it was on purpose, then maybe I would stop, but I guess that's just something that comes along with pushing hard and... I don't do it on purpose. And even my coaches say that they know when I push in training. They hear it, yeah. And then they're mad if they don't hear anything, because then they know that I'm not pushing.
A few percent left. Yeah. Okay. But is it something that also other fellow riders are talking to you about? Or?
Yeah. I mean, it's noticeable when you sound like Serena Williams on the tennis court.
That's what you said. Okay, good.
It is what it is, but of course people notice, and it's all good fun. I think Sara Hector is probably the closest she more talks to herself than than makes those noises that I do. So, I don't know. Yeah.
I have somewhere in my mind. I have the fact that you had huge problems with your back,
It
was even close to thinking about stopping your career. Is that correct? And how is it? How was it? And how did you overcome it?
I mean, I was pretty much done, I guess, for a while. It was a nerve damage, which was unexplainable, kind of. The only real fact we had about the injury was pain, and my left leg had lost 70% of its power. But we took so many images and so many... I guess talks with so many different doctors, and nobody could really find out why. And I guess that's sort of a reason why I was considering like calling it today, because without any answers, you never really know when it's going to come back and if you can do anything about it. But I guess that same mindset is what made me continue, I guess, because I still thought it was fun, and then the only thing I had to get over was the fact that I knew that I'm gonna work hard and then it might come back, and that's just how it's gonna be. So far, no nerve damage again.
Okay.
So things are working. I mean, my back will always be a problem since that injury, but I can ski quite a bit now, a big problem that I had was that the pain that I was experiencing skiing was impossible to recreate without it's gonna sound weird, but a lot of it had to do with just not giving a fuck about it. like pain, everyone experiences pain in different ways, and yeah, I mean, as long as I control it and make sure it never gets really bad, then I can ski just as well as anyone else, maybe just a little bit less, but I guess, yeah, it's still worth it to continue. And then I've always said that on the day that I feel like I can't push anymore or I don't want to push, then I'm going to stop. So I'm still here so far.
So you can still. Good, good.
Yeah.
But why is the back such an Achilles heel for skiers?
I think it's pretty straightforward. If you imagine on the gym, when you lift heavy lifts like squats or deadlifts or whatever, everyone is always super on that your form is good, that your back is straight, and that you keep the most important thing is like the technique, and then you can put the weight on. In skiing, it's not that way. Mm-hmm. In skiing, you put a lot of pressure when your back is bent and twisted, and I mean, the G-forces that we produce during a turn are already crazy, but to put that load also then on your back while twisted is... I'm more impressed by those who don't feel like it's pretty heavy on the back. Mm-hmm. And then, I mean, why I got like badly injured and some people don't is of course difficult to know, but I'm not super surprised that back is like an issue in skiing. I think the knee problems in skiing is more of a consequence of like an injury or whatever. I think the back is more over time. The older you get, the more pressure you put on. And then also GS is definitely by far the toughest on the back.
The worst,
The more GS you do, the worse your back is going to get. Mm-hmm. And especially after they switched back again to the 30 meter skis from the 35, that pressure was
increasing.
A lot more.
Yeah.
It's not much you can do about it. It's the sport, and as long as you make sure that you can walk when you're done skiing, then I think you've done a pretty good job.
You now switch back to Atomic, right? I was wondering how many days can you test before you actually sign anything?
That probably depends on each brand. Atomic, for example, I tested around 3 days. Sometimes I've switched without testing. I mean, I switched from Rossi to Stöckli during COVID, which was then, and also my injury, so I wasn't able to ski at all. But I would say maybe normally a day or three, something like this is it's anyways, it doesn't change much if you get five or eight, you know, like either you need those 2 days to feel if it feels like a good fit, or you need I don't know, a year to get used to it, you know? So a few days is more than enough. It was a very good start, and I still already have a pretty good relationship with all the guys, even though I haven't met them enough yet, but they're very good guys, and they always answer the phone when I need them and when I call, and I appreciate stuff like that. Professionalism is important, and even if you're not winning everything and you're not the best, you still want to feel wanted in a way, and Atomic is for sure really good there.
Yeah. You have an Austrian head coach, Christian Mitter.
Yes.
Are you working with him?
Yes, I have Christian Mitter and Michael Rottensteiner, Sute, which is the Norwegian, I guess, World Cup coach, like main guy. And then Mitter is... tech responsible on the tech side. So I have two Austrian coaches, and Christian is probably the best ski coach that I've worked with when it comes to the technical aspect and his vision, and also how he sees us ski. And I really like confident coaches that want to engage in your skiing, and And I respect the way Christian sometimes tells me that I ski shit, even though I'm fast in training. Mm-hmm. Stuff like this is stuff that I appreciate. And we have a good, I have a good relationship with both of them.
Can you say that he sees things that other people don't when you say that he
100%, has very detailed feedback. 100%. Mm-hmm. I mean, there's very few. I met only a handful of coaches that has this this way of seeing skiing. It's almost, it feels like they almost see it in slow motion, yeah. The way they are detailed. But I think they have a good vision, like not good eyesight, yeah. But a good vision of what good skiing is. And then their strength, I think, is that you have to understand that ski racers are very different and everyone skis different, but there are a few fundamental things that you have to work on. So a lot of coaches is like they watch who's a good technical racer, Krishmeier, for example, and where his arms are, and then you maybe have a coach that says, yeah, you put your arms forward. But if you have a really good coach, then you know that the arms can be wherever as long as your body is in the right places. Stuff like that is very important to see as a coach, because not everyone can look like the model of ski racing.
Do you have an example of feedback that he gave you and that helped you?
I found one thing very interesting, like a few years ago, where I was working a lot on forcing my arms forward at the exit of the turn, because that's what Hirscher did for a long time. He also kind of really worked his hands forward, and with me that made, like, if you imagine that you stand straight up and you put your arms forward, unless you want to tip over, you have to put your butt back, like your ass back. So it kind of made me more in the back seat than I want to be. So I did this move and he didn't like that, so I kind of stopped doing that. But I mean, yeah, that's kind of things that you as an athlete, you have an idea and you try to work on it, and then if you have a good coach, then he can kind of see eventually if that looks like a good direction or not. And that was one of them for me, I guess.
Great detail, thanks. One last question. First time that Hafiel will be part of the World Cup for at least a very long time.
Yeah.
I don't know if it was.
Me neither.
What do you know about this place? What can you tell us? How is it there?
I mean, we have had a few national championships there, and you kind of grow up doing speed races in Hafiel. We have one thing called the Speed Week for U16 and down. And this they do in Hafiel. So I've done a lot of speed there. The hill is quite a lot of variation. It's quite long, I think. The GS at least is maybe 120. We did nationals there in 2018. It's a good hill. I think it's very nice to get the tech race in Norway. I haven't done that before in the World Cup, and I'm really looking forward to having a lot more of like family and friends actually come and see what I do very often, compared to the Super G races, which I kind of just do sometimes. And also I had three golds there in 2018, so it's a good hill for me. So yeah, we'll see. But I've skied the Speed Week there, but GS not that much. So we'll see how it runs, I guess.
Das war Rasmus Windingstad. Ich habe mit ihm gesprochen beim Atomic Media Day, Medientermin von seiner Skifirma. Er ist dorthin gewechselt zur neuen Saison. Haben wir gedacht, das passt auch ganz gut rein zu diesem, wenn wir schon einen Vierfachsieg quasi von Norwegen haben, dann hören wir auch einen Norweger, der zwar mit diesem Sieg nichts zu tun hatte, aber ich fand es ganz, ganz interessant mit ihm. Ja. Tobias, zu diesem Rennwochenende. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Felix der Woche. Ich habe einen Vorschlag.
Moment. Ich habe noch zwei Dinge
sehr
für
gut.
dich. Ja. Du warst ja unser Mann in Sölden und ich habe aber für dich natürlich die TV-Berichterstattung verfolgt. Habe ich extra für dich gemacht.
Danke.
Es gibt ein neues Insert. im Riesenslalom. Sie haben sich wieder was Neues einfallen lassen. Das zu beschreiben, fällt mir jetzt schwer, aber das schon mal als Info für dich. Bin dann gespannt, welche Ausführungen du uns beim nächsten Mal präsentiert wirst. Aber man hat sich da was einfallen lassen. Und auch der ORF hat, bevor es losgeht, hat der ORF ja auch so seinen eigenen Jingle, keine Ahnung, mir fehlt gerade das Wort. Aber auch da hat sich was getan, hat sich was verändert.
Also, es wurde an der Zeit, gell? Ja, ja.
Es wurde an der Zeit. Ich finde es ganz gut, finde es ganz gelungen. Ja. Bin gespannt, was du dann sagst. Aber auch da haben sich Dinge getan und da war ich natürlich sehr, sehr aufmerksam. Ich habe das für dich beobachtet und zwischen ORF, Bayerischer Rundfunk und Eurosport hin und her geschalten. Also da sind wir breit gefächert jetzt unterwegs in Richtung Saison. Und jetzt, wenn du magst, können wir Richtung...
Ja, von Eurosport haben wir ja auch ein Golden Nugget mitgenommen. Du hast ja in Erfahrung gebracht, durch die Eurosport-Übertragung, den Grund, warum es bei der Frau Dorigo und beim Herrn Haser so gut geklappt hat.
Die sind ein Liebespaar.
Genau. Super.
Das habe ich so beiläufig dann erfahren und dann bei Social Media mal nachgeschaut, ja. Die zwei sind glücklich zusammen und erfolgreich auf der Strecke. Ist doch
herrlich.
Ist doch alles wunderbar. Das schließt doch den Rahmen zu dieser durchweg eigentlich mit einigen Ausnahmen positiven Sendung ab. Und jetzt machen wir doch noch den Felix der Woche. Mhm. Willst du anfangen?
Sehr gerne. Mein Kandidat kommt aus Japan. Er heißt Seigo Kato. Und ist als Drittletzter im ersten Durchgang auf die Strecke gegangen. Und Einfahrtsteilhang steht ein Rutscher im Weg. Ja. Und er muss ausweichen und scheidet aus und darf nicht noch einmal fahren. Und er versteht die Welt nicht mehr. Es gibt auch wirklich einige Rückmeldungen aus dem Weltcup. Einige haben das mitbekommen und fragen die FIS auf Social Media, warum gab es da keinen Rerun? Ist letztes Jahr auch schon passiert, bei der Sofia Gotscher, ich erinnere mich, die ist dann sogar zu Fuß zurückgestappt zum Start, hat sie qualifiziert für den zweiten Lauf, natürlich, es gibt nichts, was eine Sofia Gotscher stoppen könnte, die hat einen Rerun kriegt, hat es daran gelegen, dass da schon der Drittletzte unterwegs war, ja, natürlich, die Zeiten waren schon schlechter da hinten, aber die erste Teilzeit, da war er 28. bei der ersten Zwischenzeit, also auf Kurs sogar, zum zweiten Durchgang, zumindest bis zur ersten Zwischenzeit. Ja, das heißt nicht viel. In Sölden geht es vor allem um einen Steilhang, aber trotzdem. Das hätte er sich schon verdient. Es hätte natürlich ein bisschen etwas geändert, verzögert im Ablauf, aber ja, deswegen hiermit der Felix der Woche. Als Trostpreis ist auch blöd, aber ja. Jedenfalls an Seigo Kato. Ja, für diesen Vorfall.
Ich glaube, es ist die erste Folge, in der wir Rennen besprechen, in denen sie gestartet ist und in denen wir nicht ihren Namen erwähnt haben. Ist da aufgefallen? Haben wir heute Michaela Schifrin gesagt.
Ah ja, bis jetzt nicht.
ich glaube nicht, ja. Oder?
Die fährt ganz gut Ski, glaube ich. Ja.
das glaube ich auch. Wir reden jetzt hier 1 Stunde 15 Minuten und erwähnen nicht einmal Michaela Schifrin, die geführt hat nach dem ersten Durchgang.
Und dann aber 27. oder 28. im zweiten Lauf war.
Ja. 27. Laufzeit im zweiten, 1,21 hinter Brignone zurück. Irgendwie komisch.
Irgendwie komisch, ja.
Hast du irgendwas ausmachen können? Hast du irgendwas mitgekriegt?
Ja, der Erik hat es natürlich ausgemacht und ich habe ihn dann gefragt. Ja.
Erik Schifrin.
Ja. Genau, ja. Unser Schifrin-Reporter. Sie hat gesagt, obwohl sie geführt hat, irgendwie wahrscheinlich zu wenig riskiert oder zu wenig attackiert im ersten Lauf und das hat sie sich vorgenommen, noch konsequenter zu sein auf der Piste. Und das ist nicht aufgegangen, ja. Das muss man ganz klar sagen. Es hat ja sehr verunsichert ausgeschaut und das ist eben, das war vielleicht dann zu viel des Guten. So hat sie es erklärt, diese Vorstellung dann, ja.
Ja, aber eine fitte und gesunde Schifrin, so habe ich das tatsächlich, kann ich mich nicht erinnern, dass ich sie gesehen habe, dass sie so einen Vorsprung mehr oder weniger wegwirft. Das kann ich mich nicht groß daran erinnern. Sie kriegt jetzt auch nicht den Felix der Woche von mir, weil es muss auch mal ein Wochenende ohne Schifrin Triumphe geben, ja. Aber ihre Teamkollegin und ihre Teamkolleginnen, die kriegen ihn. Ja, also Katie Hanschen, Startnummer 47, geht als 17. in den zweiten Lauf und fährt dort Laufbestzeit und ist 300. hinter Julia Scheib, die wäre fast aufs Podium gefahren, ist auch echt noch eine vergleichsweise junge Athletin, Jahrgang 99. Und wieder so ein neues Gesicht aus dieser Mannschaft, die rund um Schifrin sich da wirklich in den letzten Jahren absolut etabliert hat und die ein cooles Teamgefüge da haben mit erfrischenden Athletinnen. Und sie schlägt, ja, Michaela Schifrin hat die Startnummer 1 und Katie Hanschen hat die Startnummer 47. Schifrin führt nach dem ersten Durchgang. Und am Ende steht Katie Hanschen vor Michaela Schifrin, die ins Ziel kommt. Ja, also klar, wenn jemand ausscheidet, passiert sowas, aber das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche, aber coole und erfrischende Konstellation. Und wenn wir jetzt von der Breite sprechen, Nina O'Brien, was hat die für eine Leidensgeschichte mit ihren Wadenbeinbrüchen, mit ihren Zweien? Es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass sie überhaupt noch fährt mit der Startnummer 28, die dann auch siebte wird, ja, die drittbeste Laufzeit hinknallt, und wir haben eine Paula Molzan auf dem 11. Platz. Mhm. Also in Summe hast du 4 US-Damen unter den Top 11 und die beste ist nicht Michaela Schifrin, sondern die unbekannteste Katie Hanschen mit der Startnummer 47. Deswegen kriegen sie alle den Felix der Woche von mir, aber Katie Hanschen darf ihn
überreichen, ja. Ja.
Sie darf ihn, ja. Sie kriegt ihn
in Empfang nehmen, ja.
Ja. Mhm. Ja, genau. Ja. So ist es.
Ja. Sehr gut, gefällt mir gut, ja. Kurze Bemerkungen habe ich noch zu diesem Wochenende. Cyprien Sarrazin ist den Riesenslalom gefahren, hat sich auch qualifiziert für den zweiten Lauf, hat dann sicher 15, wenn nicht 20 Minuten lang Autogramme gegeben, während der zweite Lauf war. Er hat nur aufgehört, Autogramme zu geben, wenn gerade ein Franzose, ein anderer auf der Piste war. Dann hat er gesagt, sorry, Leute, bitte ganz kurz, können wir kurz hinschauen und dann kann ich eh sofort wieder. Hat sie extrem viel Zeit genommen, extrem sympathisch, haben sie alle, sehr viele Kinder und Jugendliche sehr gefreut, dass sie Autogramm gekriegt haben von ihm. Sehr, sehr cool. Es gibt News zu Lindsay Vonn. Sie meint das wirklich ernst. Also alle Anzeichen von diesem Wochenende deuten darauf hin. Der Headchef bestätigt das mehr oder weniger. Von Red Bull kommt auch ein. Jeder, der findet, dass das ein Scherz ist, irrt gewaltig. Ja, also wir nehmen das jetzt mal so hin. Und ich habe im Standard wird's am Dienstag eine größere Geschichte dazu geben. Ich habe mit Elisabeth Görgel gesprochen zu diesem. Ich wollte von ihr wissen, wie würde sie, Elisabeth Görgel, ein Comeback in der Abfahrt anlegen? Sie ist jetzt 43, sie hat kein Interesse mehr dran, aber wie würde sie das angehen? Und das hat sie mir erklärt, finde ich ganz interessant. Und Liz Görgel ist natürlich auch jahrelang gegen Lindsay Vonn gefahren, auch da ein paar Insights gegeben, ja, wie das so war, wie man sich auch orientiert hat an einer Lindsay Vonn. Und wenn ich Liz Görgel erwähne, muss ich nochmal Federica Brignone auch erwähnen, die ist jetzt die älteste Siegerin im Weltcup überhaupt. Mit ihren ein bisschen mehr als 34 Jahren, ein bisschen überraschend würde ich sagen, dass es mit 34 Jahren schon dazu reicht, eben die älteste Siegerin im Weltcup zu werden. Sie hat Elisabeth Görgel quasi diese Marke abgenommen, die war davor die älteste Siegerin im Weltcup mit nicht ganz 34 Jahren. Ja, genau, das ist mir noch aufgefallen. Und ein großes Dankeschön an mich haben so viele Leute wie noch nie auf unserem Podcast angesprochen in Sölden. Das war sehr, sehr cool. Danke an alle, die sich gemeldet haben. Ich will es kurz aufzählen. Die Mona, danke. Hat mich sehr gefreut, was du erzählt hast. Der Raffi hat sich gemeldet. Der Christoph, der Christoph, der hat mir geschrieben und gesagt, hey, können wir uns kurz treffen? Und ich habe das dann voll vergessen. Es war am Sonntag ein bisschen was los mit Hirsche, mit Braten. Ich bin dann in Arbeit ein bisschen versunken und dann mich nicht mehr gemeldet. Danke jedenfalls fürs Schreiben, Christoph. Und auch Chiara hat sich gemeldet. Danke vielmals. Freut uns massiv, motiviert uns voll. Und ja, ist eine große Freude zu merken, dass wir gehört werden mit dem, was wir machen. So macht's noch deutlich mehr Spaß. Ja, Jetzt haben wir eh schon sehr lang geredet, eine lange Folge wieder, aber es gab auch wirklich viel zu besprechen. Es war ein spektakulärer Auftakt, würde ich meinen. Es ist wirklich ein großes Interesse da auf einmal am Skiweltcup, zumindest in Österreich, zumindest was wir auch beim Standard mitkriegen. Das interessiert plötzlich wirklich sehr, sehr viele Leute, vor allem eben, weil man sonst diese Söldenrennen weiß, die sind sportlich jetzt nicht das herausragendste einer Saison, aber irgendwie, da war sehr viel Interesse diesmal dabei. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tobias, willst du noch was loswerden? Wir haben eh schon sehr viel erzählt heute.
Ja, alles perfekt. Gut. Ja. Ich grüße die Christoffersen Army da draußen.
Da wird sie sich freuen, die Army. Ja? Ja. Sehr gut. Ja. Wir werden uns, ja, das sollten wir eigentlich hinkriegen, bevor es in Levi weitergeht mit dem Weltcup, in 3 Wochen werden wir uns höchstwahrscheinlich noch einmal melden mit einer neuen Folge. Das nehmen wir uns zumindest vor. Danke fürs Zuhören bis an dieser Stelle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.